Herzlich willkommen beim Podcast «Minergie Wissen im Ohr». In dieser Podcast-Reihe diskutieren wir zusammen mit Spezialistinnen und Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen des klimafreundlichen Bauen. Immer dabei im Fokus der Mensch und das Klima. Heute mit Cyril Brunner, er ist Klimaforscher an der ETH Zürich, und Andreas May Primavesi, er ist der Geschäftsleiter von «Minergie». Mein Name ist Marcel Habegger und ich begrüße euch zur heutigen Folge, wo wir über die Losierung von «Minergie Netto Null» diskutieren. Andreas Meyer Primavesi, warum hat sich der Verein «Minergie» entschieden, den Standard zu losieren?
Also «Minergie» hat sich vor etwa 5 Jahren angefangen, Gedanken machen über das Thema Netto Null. Wie konkretisiert man das Thema auf ein Gebäude bezogen? Und dann haben wir ganz lange natürlich diskutiert, das hören wir heute, was man da so machen und was nicht. Und warum es das braucht, ist, die Ziele sind ja eindeutig. Wir wollen Netto Null werden als Land, als Kanton, als Gemeinde, als Firma oder so. Und das kommt näher. Es gibt solche, die haben die Ziele 2035 oder so schon in den Gesetzen. Und dann muss man einfach wissen, was bedeutet das für ein Gebäude. Wir brauchen Orientierung. Für das steht so ein Baustandard wie Minergie. Was ist Netto Null bezogen auf ein Gebäude?
Cyril Brunner, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, so einen Standard zu lancieren?
Jetzt gerade mit der Geopolitik, die passiert, ist noch sehr spannend. Wir haben natürlich mit 2 globalen, sehr verschiedenen Entwicklungen. Das eine ist sehr laute globale Player, die viel daran setzen, dass wir den Markt von gestern erhalten können. Und nebenan sehr stille, strategische Player, die sich sehr gut positionieren auf Zukunftsmärkte. Bis jetzt in Europa hören wir sehr fest auf den Markt, oder von den Player, die laut sind. Die eben jetzt auch gerade mit dem Krieg, der wieder ausgebrochen ist, es zeigt uns, dass das eben die Märkte von der Vergangenheit sind. Und dass eben vielleicht gleich lohnenswert ist, dass man sich orientiert auf Zukunftsmärkte.
Andreas Meyer Primavesi, ich könnte vielleicht sehr schnell erklären, wie funktioniert Minergie Netto Null genau?
Also, ganz einfach gesagt, haben wir entschieden, das so zu definieren, dass man zuerst einmal sagt, man tut Emissionen vermeiden, so viel wie irgendwie möglich. Vielleicht haben wir es nachher noch davon, über den ganzen Lebenszyklus, also auch im Betrieb, auch Erstellung und so. Und dann darf man sich anrechnen, was man den Kohlenstoff, wie viel Kohlenstoff man kann speichern im Gebäude. Und speichern, das ist eben dann nicht das Gleiche wie ausgleichen, das ist dann der dritte Teil. Weil speichern, das kann man noch nicht irgendwie sagen, das ist dann über Jahrhunderte oder Jahrtausende, das ist wahrscheinlich ein Zwischenspeicher von Kohlenstoff im Gebäude. Und eben der dritte, ausgleichen. Und das ist sicher etwas, was wir heute diskutieren. Was bedeutet das mit negativen Emissionstechnologien der Atmosphäre dann wirklich langfristig Kohlenstoff CO2 entziehen? Also vermeiden, speichern, ausgleichen.
Wenn wir es schnell den Rückklang auseinandernehmen und zuerst auf die Vermeidung eingehen, um was geht es da genau?
Ich glaube, das ist das Thema, wo unsere Branche schon recht weit ist. Wir wissen gut, wie man zum Beispiel im Betrieb Emissionen vermeidet. Das ist eine Banalität, keine fossilen Führungen und eine hohe Energieeffizienz, gute Hüllen und so weiter. Ein bisschen jünger ist das Thema von der grauen Energie, dass man auch in der Erstellung des Gebäudes recht viel CO2 kann vermeiden, wenn man ein Projekt bezüglich diesem Aspekt optimiert. Das hat man jetzt vielleicht noch nicht gemacht. Das fängt man jetzt an, dass man das wirklich auch in Betracht zieht, dass das Gebäude dort auch nochmal müsste besser werden. Da hilft es jetzt sicher, dass das Thema jetzt mit der grauen Energie auch in die neuen Energiegesetze Eingang findet.
Und dann Punkt ist vielleicht gerade mal gut, ein bisschen zu relativieren zwischen grauer Energie und grauen Emissionen. Rein aus der Sicht vom Klimawandel, was uns eigentlich interessiert, sind die Emissionen und nicht die Energie. Aber die Energie hängt halt mit den Emissionen zusammen, weil wir die Herausforderung haben, dass wir eine Energiebereitstellung haben, heutzutage, die sehr stark fossil ist. Und in Zukunft, wenn wir die Elektrifizierung haben, zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit Wärmepumpen beispielsweise. Und dort haben wir die Herausforderung, dass wir ein Stromsystem haben, heutzutage. Und das Stromsystem müssen wir ausbauen und wir müssen es effizient gestalten. Und rein eigentlich aus Sicht vom Klima könnten wir einfach hingehen und sagen, mit den neuen Gebäuden tun wir einfach elektrisch heizen, entweder mit Widerstandsheizungen oder mit Wärmepumpen. Aber das würde halt am Schluss nachher sehr, sehr viel Strom brauchen und diesen Stromausbau würden wir nicht hinbekommen. Und wegen dem ist dann eben auch wichtig, dass man eben nicht auf Widerstandsheizungen geht, sondern dass man auf Wärmepumpen geht und dass man zum Beispiel Gebäude dämmen. Aber am Schluss gibt es dort eben nachher so komische Sachen, wo Krux ist, wo man zum Teil Sachen macht aus Energiesichtweise, die sich dort lohnt, wo aber aus Emissionssichtweise gar nicht wirklich vorteilhaft ist. Also zum Beispiel Doppelverglasung ersetzen durch eine Dreifachverglasung bei einem Gebäude, wo erneuerbar geheizt wird, macht rein aus Emissionen eigentlich keinen Sinn, aber das wird zum Beispiel aus der energetischen Sichtweise wird das forciert.
Was haben wir für Möglichkeiten zu speichern?
Es ist einmal unbestritten, dass ein Gebäude, wenn man es erstellt, eigentlich fast jedes irgendwo ein bisschen Kohlenstoff wird speichern. Das ist eigentlich das Einzige, was ein bisschen unbestritten ist. Und der Rest ist dann ein bisschen offen, oder? Also wie lange steht das Gebäude? Ist das dann ein Speicher über 60 Jahre, wie es jetzt einfach in der Norm steht, oder... Die meisten Gebäude leben länger, aber ein paar, wenn wir ehrlich sind, werden auch vorher schon abgerissen. Also die Lebensdauer von diesem Speicher ist sicher etwas, was man diskutieren kann. Und dann auch die Art des Speichers. Also es kann dann ein Speicher sein, wo man zum Beispiel im Beton irgendwie Kohlenstoff einlagert. Und da kann man davon ausgehen, gut, das ist etwas relativ Stabiles. Vielleicht bleibt das sogar drin, wenn man das Gebäude abreißt und dann das Substrat wiederverwendet, dann ist der immer noch da. Holz, wissen wir alle, ist dann etwas, wo spätestens, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt, dann auch kann irgendwie verrotten und dann wäre das CO2 wieder weg. Und dann gibt es ja dann noch andere Stoffe, wo man aber nicht dran denkt. Das kann auch Stroh sein, das kann Hanf sein oder so, wo man zum Dämmen braucht, wo dann vielleicht noch schneller wieder verrotten, wenn sie irgendwie feucht werden. Und da haben wir jetzt eben zusammen mit dem Cyril auch ein Modell entwickelt, wo wir uns überlegt haben, zu welchem Prozentsatz wollen wir die Speicher dann anrechnen im Gebäude?
Rein fürs Klima spielt es eigentlich eine Rolle, wie viel dass wir am Schluss unter dem Strich emittieren. Und unter dem Strich heisst, dass wir entweder die Wahl haben, eine Emission zu vermeiden, also nicht mehr machen, oder dass wir sie immer noch machen und nachher dann einfach eine gleichwertige Menge CO2 wieder aus der Luft ausholen. Das ist dann eine Netto-Null. Speichern kommt da drinnen in beiden Elementen vor, dass man zum Beispiel zum Teil Emissionen kann vermeiden kann, indem dass man speichert. Oder wenn man CO2 aus der Luft rausgeholt hat, dann muss man das auch speichern. Das ist ein bisschen wie beim Bankkonto. Dort haben wir Einkommen und Ausgaben. Ausgaben wären bei der Atmosphäre Emissionen, Einkommen wären negative Emissionen, also CO2-Entfernung. Und speichern ist das Bankkonto, wo man es drauf lagert. Und jetzt kann man entweder Ausgaben, kann man bei einem anderen Bankkonto drauf lagern oder man kann zum Beispiel Einkommen aufs eigene Bankkonto drauf tun und so hängen die Sachen zusammen.
Da gibt es ja verschiedene Technologien. Könnt ihr da vielleicht zwei, drei Beispiele nennen?
Genau, von der CO2-Entfernung gibt es eine Bandbreite von verschiedenen Möglichkeiten, wie wir das machen können. Typischerweise tun wir in 16 verschiedene Methoden unterscheiden. Ich gehe jetzt nicht durch jede Türen, aber spannend ist eigentlich, dass man von allen Sachen, die wir heutzutage machen, die CO2 in die Luft emittieren, kann man sich das analog vorstellen, wie man es wieder aus der Luft rausholen kann. Also man kann zum Beispiel Kohle aus dem Boden rausholen und kann die verbrennen und gleichzeitig, also das wäre die CO2-Emission und die CO2-Entfernung wäre nachher, dass wir wieder Kohle herstellen, zum Beispiel in dem, dass wir Biomasse von Kohle, also so wie wir Grillkohle hergestellt haben, beispielsweise, und das nachher wieder im Boden speichern, beispielsweise. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass wir mit Maschinen das direkt aus der Luft rausfiltern. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Zementherstellung. Dort nehmen wir Kalk, also Calciumcarbonat, und wir erhitzen das und nachher gibt das CO2 ab. Und dann gibt es hinten dran ein Gestein, ein Bröntenkalk, wo wieder mit CO2 reagieren kann. Also das solche Gestein findet man auch in der Natur. Und die können wieder mit CO2 reagieren. Und das wäre dann die beschleunigte Verwitterung, die man dort macht, wo man wieder CO2 bindet, beispielsweise. Und dann zu guter Letzt ist das, was wir, glaube ich, alle am besten kennen. Man kann Bäume abpflanzen zusätzlich. Oder man kann einen Wald so bewirtschaften, dass er unter dem Strich mehr CO2 aufnimmt.
Das klingt aber nach längeren Prozessen und auch teuren Prozessen, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, was absolut klar ist, ist, CO2 aus der Luft rausnehmen, das ist schwierig. Dort ist die Physik, die einem das diktiert, also die Thermodynamik, die sagt, es ist schwierig, zum CO2 wieder aus der Luft rausnehmen. Wir sind dort sicher noch irgendwo in der Nähe von der Kinderschuhe mit diesen Sachen, wie wir das machen können. Mit der Zeit werden wir besser werden, wie wir das machen können, aber am Schluss Physik bleibt Physik und es wird immer schwierig bleiben, zum CO2 aus der Luft rauszunehmen. Das heisst aber nachher auch am Schluss, dass, wenn es schwierig ist, dass sich das typischerweise darin übersetzt, dass das relativ gesehen viel Energie braucht. Oder und es braucht viel Infrastruktur und oder es braucht viel Platz. Und all das typischerweise übersetzt sich drin, dass es eben auch teuer ist. Jetzt teuer, was ist teuer? Das können wir nachher diskutieren. Wenn ich Zahlen anschaue, für was uns das kostet in der Netto-Null-Gesellschaft, dann sind das irgendwie so 160 Franken pro Person pro Jahr. Jetzt können wir selber darüber debattieren, ob das viel ist, insbesondere in Anbetracht dessen, dass das eigentlich der teuerste Teil ist von einer ganzen Klimastrategie.
Also wegen Tür, der Tür hat man ja immer das Gefühl, ist nicht gut, oder man hat das immer gern günstig. In dem Fall stört mich das jetzt nicht jetzt bezogen auf Energie Netto Null, weil das bedeutet nämlich, dass die Vermeidung von Emissionen günstiger ist. Und das finde ich der richtige Ansatz. Also, dass man zuerst, du hast das ja erwähnt, das ist ja dann nicht ganz ohne, also es hat ja irgendwie auch noch ökologische Auswirkungen, die vielleicht nicht direkt mit dem CO2 zu tun haben, vielleicht auf die Landschaft oder wie auch immer. Darum ist das schon richtig, dass man dass die Bauschaft sich dann bewusst wird, das ist viel günstiger, ich vermeide nochmal eine weitere Tonne CO2, als die einfach einkaufen irgendwo. Also das stört mich jetzt im Moment nicht. Vielleicht siehst du das langfristig sehr anders, logisch. Also wenn wir den Wandel schaffen in einer Netto-Null-Gesellschaft, wäre es natürlich toll, die Preise werden sinken. Für uns jetzt ganz am Anfang gibt es den richtigen Ansatz, also den richtigen Anreiz, Entschuldigung, beim Bauen.
Ja, da bin ich absolut bei dir.
Es gibt dann für den dritten Teil Ausgleichen, negativ Emissionszertifikat bei Minergie. Was kostet denn dort Tonnen?
Ich möchte zuerst nehmen anschauen, es gibt, das ist natürlich eine grosse Aussage. Also der grösste Kampf jetzt in dieser Entwicklung war, dass wir wirklich die Zertifikate verfügbar haben. Also dass wir Firmen finden, wo unsere Projektentwicklerinnen und Entwickler dann die können zur Verfügung stellen, x Tonnen. Und das ist also viel schwieriger, als man sich das noch vorstellt. Man hat dann das Gefühl, ja, das kann Google auch und dann können wir das in der Baubranche auch, aber das ist wirklich schwierig gewesen, oder? Jetzt, die gibt es, also wir haben jetzt so ein Portfolio, wo man dann kann auswählen und sagen, ich möchte jetzt irgendwie 70 Tonnen CO2 ausgleichen mit diesen Zertifikaten. Wir führen im Moment mit einem Preis von 250 Franken pro Tonne CO2 an. Das ist natürlich viel mehr, als was man sich jetzt irgendwie gewöhnt ist, wenn man irgendwie sagt, ja, ich will jetzt meinen Flug kompensieren. Aber das ist ja nicht das Gleiche, kompensieren und ausgleichen. Und eben die 250 Franken, die setzen den Anreiz auf die Vermeidung, was uns viel wert ist. Oder? Vielleicht noch eines, man könnte sicher tiefer, das ist uns auch bewusst, wir kennen den Markt jetzt einigermaßen, aber dann macht man irgendwo auch Abstrich bei der Qualität und das werden wir natürlich auf jeden Fall vermeiden.
Absolut, um die 250 Franken noch ein bisschen greifbarer zu machen, also ich stelle fest, dass die Leute häufig Mühe haben, was ist eine Tonne CO2 oder CO2-Äquivalent und darum, wenn wir jetzt von 1'000 Tonnen reden würden, dann wären es 250'000 Franken und dann klingt es schon nach viel, viel mehr, wie wenn wir nur ein Kilo CO2 hätten, das 25 Rappen würde kosten. Einfach um das ein bisschen einzuordnen, 250 Franken entsprechen irgendwo, wenn wir jetzt einen Liter Benzin verbrennen, dann wäre das irgendwo in einer Grössenordnung von 60 Rappen oder so. Ich glaube, dort ist es wichtig, zum anerkennen, also wenn wir jetzt alle würden hingehen und würden sagen, hey, 60 Rappen pro Liter Benzin, dann müssen wir uns ja gar nicht verändern, wir können einfach das mehr zahlen. CO2-Entfernung wird ein knappes Gut sein in der Zukunft und dann wird der Preis wahrscheinlich steigen von dem Ganzen und dass dann das alles einfach so günstig wird, das mag ich jetzt bezweifeln. Also eben, weil wegen dem, je mehr dass wir reduzieren, je weniger brauchen wir davon und je eher kommen wir in einen Preisrahmen, der dann nachher auch tragbar ist.
Also man kann nicht einfach munter entfernen, so viel, als man will, irgendwann in der Zukunft.
Genau, rein klimaphysikalisch, wir wären auf Netto Null und das wäre okay, aber eben CO2 aus der Luft rausholen, das ist aufwendig, das übersetzt sich die, dass wir viel Infrastruktur bauen, die muss man zuerst aufbauen und aus meiner Sicht ist das schon allein, eben die meisten Szenarien gehen davon aus, dass wir irgendwo 80-85% der Emissionen reduzieren und die restlichen 20-15% der Emissionen weiterhin haben. Das sind die schwer vermeidbaren Emissionen und die eben auch ausgleichen mit der CO2-Entfernung. Und schon allein, wenn wir uns überlegen, heute stoßen wir eine gigantische Menge von CO2 aus und ob wir jetzt 80-85% oder gar 90% können reduzieren, was übrig bleibt, ist immer noch eine riesige Menge und in 25 Jahren auf diese Menge kommen, wo man gleichzeitig angeht und so eine grosse Menge wieder aus der Luft rausgeht, das braucht eine riesige Infrastruktur. Und je weniger Infrastruktur, je einfacher wird sie realisierbar sein. Also aus meiner Sicht die grösste Herausforderung, die wir haben in diesem Bereich. Und wegen dem ist es eben auch super gut, dass es zum Beispiel jetzt so Label gibt, wo jetzt schon die Nachfrage nach der CO2-Entfernung anfangen stimulieren, in einem kleinen Ausmass. Weil wenn wir das nicht jetzt anfangen aufbauen, dann kommen wir am Schluss nicht dort hin.
Nachfrage, so in der Wirtschaft oder im Umfeld, ist das Bedürfnis da oder das Verständnis da?
Absolut. Also ich habe natürlich nicht eine ganze Übersicht von der ganzen Nachfrage, die da ist. Wir haben recht viel Austausch mit Unternehmen, die sich Gedanken machen, wie können sie in ihrer Tätigkeit dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft am Schluss unsere Klimaziele erreichen. Gewisse Unternehmen haben ein Netto-Null-Ziel. Jedes Unternehmen, jede Gemeinde, jeder Kanton und jeder Staat, der ein Netto-Null-Ziel hat, hat implizit mit dem auch Ja zur CO2-Entfernung gesagt. Das ist Physik. Von dem her, die Nachfrage entsteht. Dann ist aber die Frage, wo tut man jetzt den Fokus drauf setzen? Und sehr oft, gerade wenn es kleinere Unternehmen sind, macht es absolut Sinn, dass man den alleinigen Fokus auf die Emissionsreduktion setzt. Je grösser das Unternehmen werden oder je grösser das zum Beispiel Städte oder Nationen werden, macht es eben auch Sinn, dass man nicht nur einen alleinigen Fokus auf die Emissionsreduktion hat, sondern dass man den Fokus zwar auf die Emissionsreduktion hat, aber nebendran schon anfängt, CO2-Entfernung aufzubauen.
Und spannend ist auch, wenn du die die Netto-Null-Ziel erwähnst. Sehr viele von denen beziehen sich aber nur auf die direkten Emissionen. Also die wenigsten tun dann die vor- und nachgelagerten Emissionen auch noch berücksichtigen und sagen, ich will auch so auf Null kommen. Und das ist jetzt natürlich beim Minergie-Netto-Null-Standard, sind die grauen Emissionen drin, als die vor- und nachgelagerten. Und das macht es dann natürlich ein bisschen anstrengend. Also ich würde jetzt sagen, bauen und irgendwie so die Vision hat 2050, haben wir keine direkten Emissionen mehr. Das dünkt mich. Das werden wir wohl schaffen. Und inklusive eben diesen grauen Emissionen, das ist der Knacknuss in unserer Branche. Und dort sind wir schon sehr streng mit unserem Standard.
Ist das jetzt ein ambitioniertes Ziel? Oder wie viele Gebäude, kann man das in Zahlen sagen, wie viele Gebäude werden in Zukunft in den nächsten 4-5 Jahren den Standard erreichen, Minergie netto null?
Wir gehen davon aus, dass es einzelne werden sein in den nächsten 1-2 Jahren. Also ich wäre froh, wenn es 1-2 Dutzend wären in den nächsten 1,5 Jahren und so. Und logisch haben wir ein Ziel, dass es dann immer wie mehr werden. Aber also wir füllen sicher nicht mit Hunderten von Projekten an. Aus verschiedenen Gründen. Man muss sich zuerst eindenken in das Thema. Man hat dann auch immer Zurückhaltung, wenn es etwas Innovatives ist. Da geht es um neue Technologien und so. Da werden uns die Leute jetzt nicht durchrennen. Was ich jetzt schon sicher bin, das Interesse ist riesig, wirklich und sehr breit. Und das wird früher oder später wohl schon dazu führen, dass dann mehr und mehr Gebäude zertifiziert werden.
Herzlichen Dank, Cyril Brunner und Andreas Meyer-Primavesi, für das Gespräch. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wissen wollt über Minergie Netto Null, schaut gerne auf unsere Webseite minergie.ch. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Minergie Wissen im Ohr.